Was man verstehen muss, ist, dass das Büro heutzutage, es ist ja nicht mehr der Ort der Arbeit. Ich fahre nicht mehr zur Arbeit, sondern die Arbeit ist da, wo ich bin und das Büro hat auf einmal ganz andere Aufgaben.
Es geht nicht um Wünsch dir was, dass die Mitarbeiter da jetzt ihre Wünsche abgeben können, sondern es geht darum, was brauchen wir, um perfekt performen zu können? Was für Arbeitstypen haben wir überhaupt im Büro? Daraus entstehen dann eben die Arbeitsorte. Es gibt kein One-Fits-All.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls seines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Meine heutigen Gäste sind Martina Rahmfeld und Natascha Ninic. Martina ist Architektin, New Work Facilitator und Inhaberin von Wow Tomorrow. Hier kombiniert sie ihre Leidenschaft und das Wissen aus zwei Welten, Architektur und New Work Beratung, und unterstützt Unternehmen dabei, besser zu arbeiten und die Chancen von New Work zu nutzen. Ja, und Natascha auf der anderen Seite ist Innenarchitektin und Unternehmerin und hat sich der Transformation von Büros zu inspirierenden Kraftorten verschrieben. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Officeplanung kreiert sie zusammen mit ihrem Team der Ninic GmbH menschenzentrierte Arbeitswelten, die Wohlbefinden und die Stimmung heben. Ja, mit Natascha und Martina habe ich bereits vor einigen Wochen ein Interview bei einem Future of Work Event von Aeris im Rahmen der Munich Creative Business Week geführt. Ja, und das kam so gut an, dass ich die beiden unbedingt nochmal vors Mikro und hier in den Podcast holen wollte. In unserem Gespräch wollte ich von den beiden wissen, wie die Zukunft des Office eigentlich aussieht und wie wir Büros auch menschenzentriert gestalten können. Wir sprechen darüber, warum es für viele Menschen seit der Corona-Pandemie so unattraktiv geworden ist, zurück ins Büro zu kommen und wie das auch mit der Gestaltung unserer Arbeitswelten und auch unserer Zusammenarbeit zusammenhängt. Natascha und Martina machen aus meiner Sicht sehr klar, wie Büros heute zu echten Kraftorten für ein Team werden können und auch wie Führung dabei unterstützen kann, diese Räume für wirksame und auch kreative Kollaboration zu nutzen. Ja, mich hat das Gespräch mit den beiden sehr begeistert, denn es verdeutlicht, dass die Zukunft der Arbeit gemeinsame Orte einfach braucht, die Innovation ermöglichen, Beziehungen stärken und ein Unternehmen letztlich natürlich auch formen kann. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Martina Rahmfeld und Natascha Ninic. Hi Martina, hi Natascha, herzlich willkommen zum Leading Well Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hi.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute mal hier zu dritt über die Zukunft der Arbeit, könnte man sagen, aber vor allen Dingen die Zukunft der Büros. Das haben wir uns mal vorgenommen, weil das auch so ein bisschen natürlich eure Steckenpferde sind. Und ich dachte mir, ich starte mal direkt mit einer Zahl und vielleicht irgendwie auch ein bisschen einer brisanten Zahl. Martina, mal so ein bisschen in deine Richtung geguckt auch. 70% der deutschen CEOs, habe ich vor kurzem gelesen, wünschen sich oder glauben auch an eine vollständige Rückkehr ihrer Mitarbeitenden ins Büro. Da dachte ich mir so, okay, klingt so ein bisschen fast so nach alte Welt. Warum ist denn das Büro für viele EntscheiderInnen und Führungskräfte noch so relevant aus deiner Sicht?
Da spielen mehrere Sachen ineinander. Viele von uns, viele Unternehmen sind ja durch die Pandemie ein Stück ins kalte Wasser gesprungen, entweder was überhaupt das Hybrid- oder Remote-Arbeiten angeht oder aber auch die Intensität. Man hat das Wichtigste irgendwie arrangiert, das hat auch ziemlich gut geklappt und jetzt merkt man, es hakt hier und da. Und dann ist es vielleicht auch eine ganz verständliche Reaktion darauf zu sagen, okay, wenn es so jetzt nicht funktioniert, gehen wir zurück zu dem Gewohnten, zu dem, was vorher war. Man romantisiert ein Stück weit das Büro oder auch die Vergangenheit, vergisst das, was damals vielleicht auch schon nicht gut geklappt hat und sieht das Büro manchmal als Lösung von Problemen, die man vorher aber gar nicht differenziert hat. Also man hat sich gar nicht die Probleme angeschaut und gar nicht genau geguckt, was hakt denn und was kann dafür eine gute Lösung sein, sondern man merkt nur, dass es hakt und sagt sich, okay, wir gehen ein Stück zurück, hat auch das Gefühl von Kontrolle wieder mehr, weil man vielleicht im Digitalen entsprechende Kontrollmedien oder Kontrollinstanzen nicht etabliert hat und so einfach ja wieder das Gefühl des Gewohnten hat und das einem Sicherheit vergibt. Dabei hatte ich letztens noch ein Gespräch mit Kunden, die das Problem haben, dass sie eine extrem hohe Anwesenheit haben, freiwillig, und trotzdem Team A nicht weiß, was Team B macht. Also nur weil wir zusammen sitzen, heißt es nicht, dass wir zusammen arbeiten. Nur weil wir zusammen sind, heißt es nicht, dass wir eine höhere Transparenz haben. Das ist aber so die Hoffnung, die in das Büro gesteckt wird. Und ich glaube, da steckt ganz viel hinter, dass dieser Drang zurück ins Büro einfach kommt, weil es einfacher ist.
Also zurück ins Büro irgendwie ist so ein bisschen die eine Sache, aber was man am Ende draus macht, ne? Also ob das am Ende wirklich zu mehr Zusammenarbeit, besserer Zusammenarbeit führt und für Ergebnisse tatsächlich irgendwie auch spricht, ist so die große Frage. Es klingt so ein bisschen so nach, wir wollen die alte Welt zurück, weil wir konnten da vielleicht auch ein bisschen mehr kontrollieren. Das Spannende ist, wenn ich jetzt mal so auf die Gegenseite gucke, Mitarbeitende, habe ich so das Gefühl, gucken ein bisschen mehr in Richtung Zukunft. Da sagen nämlich 24%, für sie wäre es ein Kündigungsgrund, wenn sie nicht mehr die Möglichkeit hätten, ortsflexibel zu arbeiten. Natascha, habe ich mal so in deine Richtung geguckt. Warum ist denn das für viele Mitarbeitende scheinbar schon irgendwie auch unattraktiv geworden, zurück ins Büro zu kommen?
Naja, letztendlich haben sie durch Corona die Möglichkeit bekommen zu sehen, was für Freiheiten habe ich, wenn ich flexibler bin, wenn ich eben die Möglichkeit habe, auch von zu Hause zu arbeiten. Das heißt ja nicht ausschließlich, sondern eben zusätzlich, weil viele haben Familie, haben Kinder, haben vielleicht pflegebedürftige Eltern und das funktioniert dann besser. Und klar möchte ich dann als Mitarbeiter nicht zu dem Schlechteren zurück. Und vor allem möchte ich als Mitarbeiter auch so das Gefühl haben, ich bekomme Wertschätzung und mir wird vertraut. Weil ganz oft ist eben tatsächlich so dieses, okay, wenn der Mitarbeiter versteht, warum soll er denn zurück ins Büro? Also, dass der Arbeitgeber ganz klar vermittelt, ihr müsst nicht 5 Tage ins Büro kommen die Woche, aber es wäre schön, wenn wir einfach eine gemeinsame Kultur hätten oder wenn wir eben im Büro etwas haben, was ihr im Homeoffice nicht habt. Und das ist zum Beispiel die Verbindung zu den Kollegen, der Austausch oder eben Arbeitsorte, Arbeitsbereiche, die ich ja zu Hause gar nicht abbilden kann. Und ich denke einfach, diese Transparenz vom Unternehmen zum Mitarbeiter, das ist wichtig. Und leider kommt eben oft die Aussage, wir wollen euch zurück im Büro, aber keine Begründung. Und klar, dann ist der erste Gedanke Kontrolle.
Genau, der erste Gedanke Kontrolle, ne? Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kann natürlich irgendwie bei Mitarbeitenden ankommen. Gleichzeitig haben wir natürlich ganz, ganz viele Bedürfnisse, an die wir vielleicht irgendwie auch denken können, ne? Gerade so ein bisschen Mitarbeiterbedürfnisse. Martina, so was kommt dir dabei so in den Sinn, wenn du auch diese Zahl hörst?
Genau, also Natascha hat ja gerade schon ganz viel Wichtiges gesagt. Ne? Es geht darum, dass es Sinn macht für die Mitarbeiter, dass sie es verstehen, welche Vorteile hat das Büro, wann macht es für mich Sinn, ins Büro zu fahren. Ich finde es ganz spannend, es gibt eine Studie von der EBS, eine ganz schöne, wo rausgekommen ist, dass die Existenz einer Anwesenheitsquote, egal wie hoch die jetzt erstmal ist, dass die reine Existenz zu einer erhöhten Mitarbeiterunzufriedenheit führt. Ich deute das ein Stück weit so, dass es so ums Prinzip geht. Wenn die aus Prinzip wollen, dass ich ins Büro komme, bin ich erstmal dagegen. Ich kann es nicht verstehen, ich habe keine Einsicht dafür. Und da hilft halt einfach total, dieses Verständnis zu schaffen, Regeln zu schaffen, des Miteinanders, warum es für mich Sinn ergibt, ins Büro zu gehen, statt einer starren Tagesquote. Und ich glaube, das hilft total.
Wenn wir mal so ein bisschen über die Zukunft der Arbeit auch sprechen, ne? Also ich meine, so das große Thema, ich finde New Work ist ja so das, was oben drüber hängt. Und oft habe ich so das Gefühl, wird mit New Work heute schon so dieses hybride Arbeiten, vor allen Dingen dieses mobile Arbeiten verbunden, ne? Hauptsache so ein bisschen Flexibilität. Und ich finde, da stellt sich dann schon häufig die Frage, welche Rolle spielt dann eigentlich das Büro, ne, in diesem Konzept? Auch gerade, wenn wir so über Mobilität, über hybride Arbeit, über Flexibilität sprechen. Und bevor wir da vielleicht so ein bisschen reingehen, ne, so New Work so ein bisschen auch als Trend nochmal beleuchtet, weil ich habe so das Gefühl, so das, was New Work ist, greifen wir teilweise nicht mehr so richtig, ne, wo es vielleicht irgendwie auch herkommt, was so ein bisschen die Bedeutung ist, wofür es am Ende eigentlich auch mal gemeint war. Was ist denn so ein bisschen so euer Verständnis von New Work, auch so ein bisschen der Zukunft der Arbeit? Worum geht es denn da eigentlich im Kern, Martina?
Ich glaube, dass New Work grundsätzlich immer noch im Kern das sein sollte, also eine Arbeit sein sollte, die den Menschen stärkt. Das geht noch auf Friedrich Bergmann zurück, ist aber so der Kerngedanke, der sich bis heute gehalten hat. Wie man das schafft, ist natürlich total individuell und ganz, ganz weit gefächert. Jedes Unternehmen ist ja unterschiedlich. Diese Felder sind unfassbar groß, wie ich meine Mitarbeiter stärken kann. Und auch das Büro kann natürlich seinen Beitrag leisten, die Mitarbeiter in ihrer Arbeit zu stärken, eine hervorragende Arbeitsumgebung zu leisten, die Kultur zu stärken. Und ich glaube, im Vergleich zu ganz vielen anderen Themenbereichen, die ich habe, die eher kultureller Natur sind oder Leadership und sowas betreffen, habe ich mit dem Büro einen Faktor, der ist greifbar. Ne, der ist spürbar, den kann ich mit allen Sinnen wahrnehmen. Und deswegen hilft der manchmal, in Gesamtveränderungsprozessen einfach noch zu unterstützen. Und wenn ich die Führung, die Kultur verändern will, hilft das total, das in neuen Räumen zu tun, weil nichts ist schwerer, neue Arbeitsweisen, neue Gewohnheiten in der alten Umgebung umzusetzen. Ich glaube, das ist so die besondere Aufgabe oder Möglichkeit, die im Raum steckt.
Finde ich total spannend. Ne? Also gerade so dieses mal so einen greifbaren, fühlbaren Faktor zu haben. Etwas, was wir irgendwie alle erstmal wahrnehmen. Vielleicht natürlich, es kann ja ganz unterschiedliche Sachen auslösen. Ne? Also auch so ein Raum natürlich trotzdem bei den Menschen. Aber es ist irgendwo was Gemeinsames, was wir schaffen mal wieder. Ne? Also irgendwo auch so ein bisschen so ein gemeinsamer Anker in einer Welt, die ansonsten natürlich sehr viel offener und vielleicht tatsächlich flexibler wird. Wenn wir mal so ein bisschen diese Definition, und ich finde es ganz spannend, von New Work ist etwas, was den Menschen stärkt, auch nochmal so ein bisschen nehmen und nochmal ein bisschen tiefer legen und mal überlegen, was bedeutet denn das für die Arbeitsorte vielleicht auch der Zukunft und wie wir so Büros auch in Zukunft gestalten, ne? Also den Menschen zu stärken. So, was braucht ein Büro? Welche Rolle kann so ein Büro auch, so ein Office letztlich und die Flächen, die wir haben, was kann das vielleicht erfüllen, um Menschen zu stärken? Natascha, was kommt dir da in den Sinn?
Im Grunde genommen sind das ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Also es sollte auf keinen Fall unter dem Wort New Work einfach gedanklich nur die Innenarchitektur da sein, sondern es ist eine ganze Reise. Und im Grunde genommen beginnt es damit zu schauen, wer sind wir überhaupt als Unternehmen? Wo wollen wir hin? Dann auch das Thema Werte, so dass die Mitarbeiter das auch abgleichen können. Entspricht das überhaupt meinen Werten? Weil ich muss nicht in einem Unternehmen arbeiten, die komplett gegen meine Werte gehen. Und wenn das Ganze definiert ist, dann ist es natürlich umso schöner, wenn das mit der Innenarchitektur in den Raum übersetzt wird. Und super wichtig ist es eben auch, die Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen. Zum einen, damit die verstehen, warum machen wir das. Und wenn der Grund ist, wir wollen Flächen einsparen, ist das auch in Ordnung, aber es sollte einfach ganz klar kommuniziert sein. Und dann sollte eben geschaut werden, was für Arbeitstypen haben wir überhaupt im Büro. Weil es geht nicht um wünsch dir was, dass die Mitarbeiter da jetzt ihre Wünsche abgeben können, sondern es geht darum, was brauchen wir, um perfekt performen zu können. Und daraus entstehen dann eben die Arbeitsorte, die jeweils in den Teams benötigt werden. Und es gibt kein One-Fits-All. Also das muss den Unternehmen klar sein, es gibt keine Blaupause, weil das ist eure DNA, die müsst ihr erstmal erkennen, finden und dann eben im Büro entsprechend abbilden.
Ich finde gerade so dieses Thema Arbeitstypen finde ich total spannend. Da habe ich so für mich selber das Gefühl, dass wir das jetzt so über die Corona-Zeit, aber gerade so auch durch dieses hybride Arbeiten nochmal mehr gespürt haben. Also auch diese Unterschiedlichkeit, ne? Auch in Arbeitstypen, wer, wo, wann, wie am besten arbeiten kann, ist, glaube ich, nochmal viel, viel mehr auch ein Thema geworden. Natascha, vielleicht auch nochmal so in deine Richtung, was gibt es denn da so für Arbeitstypen, auf die man so achten kann? Ne? Also was nimmt man denn da so wahr beispielsweise? Worüber könnte man auch reden, über welche Arbeitstypen?
Genau, also es gibt ja die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten. Wir haben jetzt für unsere Workshops welche definiert. Die stelle ich euch gerne mal vor. Das ist zum einen der Schweigefuchs. Der arbeitet fokussiert, eher analysiert und der braucht, wie der Name es schon sagt, eher Ruhe, also Schweigen um sich herum. Bedeutet nicht, dass der nicht im Büro arbeiten kann, sondern für ihn ist es eben hilfreich, wenn er im Büro einen Rückzugsort hat, um sich dann auch mal fokussieren zu können. Dennoch sucht er ja auch die Verbindung zu den Kollegen im Büro. Dann haben wir die Teambiene, die arbeitet gern im Team, kollaborativ und benötigt dementsprechend auch offenere Flächen, wo Zusammenarbeit möglich ist. Dann gibt es den Reisehasen, das ist der klassische Außendienst, der ist viel unterwegs, der braucht im Büro einfach nur ein Hotdesk, wo er sich mit dem Laptop schnell kurz anschließen kann. Dann haben wir den Singvogel, der telefoniert viel, kommuniziert viel. Für den ist dann vielleicht auch die Technik sowie Headsets nicht unwichtig. Und das Chamäleon, das ist ein Mitarbeiter, der kann im Grunde genommen sich anpassen. Also der arbeitet überall.
Spannend. Wo würdet ihr euch beide einordnen? Was seid ihr jeweils?
Martina?
Oh Gott, oh Gott. Total schwierig, bei mir ist das fast tagesformabhängig. Ich glaube, irgendwo zwischen Singvogel und Chamäleon, weil ich, glaube ich, schon relativ anpassbar bin, wenn ich Leute um mich herum habe, deswegen habe ich auch ein Büro, aber auch total das gerne kommuniziere, sowohl im Büro als aber auch nach extern und das so meine Kraftquelle irgendwie ist.
Natascha, wie ist bei dir?
Ja, ich bin das Chamäleon. Also wir haben auch einen Arbeitstypentest. Den habe ich mal durchgemacht und ich bin ganz offiziell das Chamäleon. Kann ich auch bestätigen.
alle sehr, sehr anpassungsfähig, weil ich dachte auch gerade, ne, also ich habe auch so ein bisschen bei mir das Gefühl, so ein bisschen wie bei dir, Martina, ich glaube, das kann sich super auch mal verändern, aber ich merke auch, ich habe bestimmte Tage, da ist so ein Bedürfnis ganz, ganz klar da, ne? Also manchmal bin ich total gerne irgendwie auch der Schweigefuchs wahrscheinlich und denke mir so, ey, mal zu Hause sein den ganzen Tag und wirklich nur fokussiert für mich an einer Aufgabe arbeiten, ohne Ablenkung, tut mir total gut, aber an anderen Tagen vielleicht tatsächlich auch ein bisschen wie der Teambiene, ne, war das, glaube ich, wo ich es auch total liebe, ne, mit Menschen und im Team zu interagieren, sich auszutauschen den ganzen Tag. Deswegen so, ich mag es fast mehr so klare Tage für jeweils das eine oder das andere zu haben. Und auch das sagte schon wieder viel darüber, was brauchen wir denn eigentlich so für Arbeitsorte, ne, und vielleicht irgendwie auch für Arbeitsmodelle. Wenn wir jetzt mal so von diesen Arbeitstypen und Bedürfnissen weiter ausgehen, was macht man denn damit eigentlich, ne? Also ist das jetzt, dass wir quasi das einmal abfragen und probieren herauszufinden, so wo steht da jetzt ein Unternehmen, wo steht da ein Team und dann dementsprechend so probieren, den Ort so ein bisschen zu gestalten oder wie würde denn so eigentlich so ein Prozess aussehen, wenn man sich das mal vorstellt, ne? Also von der Intention, wir wollen ein neues Büro, was so ein bisschen zu uns passt, was uns dabei hilft, auch die Menschen zu stärken, uns als Unternehmen vielleicht auch zu stärken, bis hin zu, keine Ahnung, nach vielleicht irgendwie 1-2 Jahren, dieses Büro ist am Ende vielleicht irgendwo auch da. Wie würde man eigentlich so einen Prozess an sich erstmal auch starten?
Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass das Büro heutzutage, es ist ja nicht mehr der Ort der Arbeit. Ich fahre nicht mehr zur Arbeit, wie das früher ganz üblich war, sondern die Arbeit ist da, wo ich bin, und das Büro hat aber mal ganz andere Aufgaben. Ich habe gerade schon gesagt, das Büro beeinflusst uns und das wirkt auf alle Sinne. Und das, ob wir wollen oder nicht, und das können wir uns natürlich zunutze machen. Es gibt, ich finde das mal ganz spannend, es gibt statistische Zusammenhänge zwischen gewissen Wohnungsgrundrisstypologien und der Wahrscheinlichkeit von häuslicher Gewalt. Oder aber ne, so ein bisschen nahbare Sachen wie den Lichteinfall und der kognitiven Leistungsfähigkeit oder biophiles Design. Und wenn wir in den Wald gehen, werden Stresshormone, Cortisol und Adrenalin abgebaut, die Herzfrequenz sinkt und wir sind leistungsfähiger. All solche Sachen kann man natürlich auch im Raum umsetzen und nutzen. Deshalb geht es bei mir ganz viel darum, am Anfang erstmal zu verstehen, einerseits, wie arbeitet ihr, was sind eure Prozesse, aber auch, wie wollt ihr künftig arbeiten, also was ist die Vision, was ist das Zielbild, um dann quasi herauszukriegen, okay, wer arbeitet da, wie arbeiten sie, und man muss ja auch sagen, dass gewisse Typen, die sich manchmal auch gewisse Jobs eher suchen, dass jemand, der ein Schweigefuchs ist, sehr fokussiert arbeitet, vermutlich nicht im Vertrieb zu finden ist, ne, so, das ist so natürlich auch zu den Rollenbildern, die Mitarbeitertypen zumindest vermehrt auftauchen. Das heißt, zu verstehen, was für Bedürfnisse gibt es dort in dem Unternehmen, in dem Team und daraufhin dann zu gucken, wie arbeitet ihr, wie wollt ihr arbeiten, um dann die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, ne, um die richtigen Räume, die richtigen Tools. Letztendlich ist das Büro ja in Zukunft ein Kommunikationswerkzeug, was wir nutzen können. Genauso wie das Homeoffice oder verschiedene andere Orte kann auch das Büro und die Räume im Büro entsprechend als Tool genutzt werden. Genau, und ich glaube, das ist so der Kern rauszukriegen, wie arbeitet ihr, wie wollt ihr arbeiten? Und dann das als Planer zu übersetzen in den Raum. Und, mir fällt dazu immer ein Zitat ein von Henry Ford, was ich immer ganz passend finde. Henry Ford, als er das Auto damals erfunden hat, hat er immer gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wirklich haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und nicht das Auto. Und ich glaube, das ist ganz prägnant, wenn es darum geht, neue Arbeitsweisen, neue Arbeitsorte zu definieren. Wir fragen die Menschen, was sie brauchen, wie sie arbeiten, aber die Übersetzungsarbeit vom Pferd zum Auto oder vom schnellen Pferd zum Auto, die liegt dann wieder beim Planer und die ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und ganz wichtig in Zukunft.
Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change-Kompetenz ist oder Resilienz, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch.
Wenn man mal so ein bisschen in vielleicht so konkrete Projekte mal reinschnuppert und mich würde es total immer interessieren, vielleicht habt ihr irgendwie auch im letzten Jahr oder so mal so ein, zwei Projekte auf den Tisch gehabt, wo ihr das Gefühl habt, hoffentlich, ich meine wahrscheinlich in jedem Fall, es ist richtig gut geglückt, ne? Also auch diese Bedürfnisse und diese Werte, ne, auch von denen du gesprochen hast, Natascha, so ein bisschen auch die Identität, die DNA vielleicht, ne, auch von einem Team oder Unternehmen in so ein Büro zu übersetzen. Woran könnte man das dann beispielsweise erkennen? Oder habt ihr so mal ein Beispiel, wo ihr seht oder irgendwie auch mal erklären könntet, so hey, das war ein Beispiel oder das war ein Wert, vielleicht Unternehmenswert irgendwo oder auch irgendwie Arbeitsmodell, was wir erlebt haben oder wahrgenommen haben. Und so hat sich das am Ende vielleicht auch im Büro übersetzt, ne, in konkrete Rahmenbedingungen, die vielleicht auch geschaffen worden sind, bestimmte Räumlichkeiten oder auch Designelemente, die geschaffen worden sind. Habt ihr da so ein paar Beispiele im Kopf, woran man das so erkennen könnte, wie sich vielleicht so eine Bedürfnisse oder Werte übersetzen könnten quasi, dass es nicht, ich sag mal so, wie jedes andere Büro am Ende dann doch irgendwo auch aussieht?
Ja, also letztendlich ist es so, dass, wie du es ja gerade schon gesagt hast, es ist super wichtig, dass das, was das Unternehmen im Kern ist, im Außen auch sichtbar ist. Also es sollte kein Fake sein, à la New Work, wir sind cool und hip und in Wirklichkeit sind da irgendwie starre Hierarchien und es herrscht Kontrolle. Und wir hatten tatsächlich jetzt kürzlich ein kleineres Projekt mit circa 30 Mitarbeitern und die sind alle extrem auf Augenhöhe, sehr kommunikativ, arbeiten offen, transparent und haben so dieses junge Frische in sich. Und das haben wir tatsächlich in den Raum übersetzt mit, klar, viel Offenheit, viel Transparenz, aber auch viel aus der Natur, also einfach... Wenn du dort reinkommst, hast du das Gefühl, du bist ein Stück weit in der Natur. Und das ist auch so ein Element, was tatsächlich gut funktioniert, das Büro zu einem Kraftort zu machen. Weil letztendlich, wenn wir den Begriff Kraftort hören, denken wir immer an den Urlaub, an die Berge, an den Strand. Und es ist so schön zu wissen, das Büro kann auch ein Kraftort sein, wo ich eben Energie habe, Kraft schöpfe. Und das ist nicht nur rein das Optische, sondern eben dieses Miteinander, sich gegenseitig zu stärken. Und das ist ganz klar Teil der Kultur. Ja, und die Innenarchitektur unterstützt das dann super gut. Mhm.
Könnte es auch Momente geben, wo man sagt, so, ich sage jetzt mal, das Büro soll... klar, Kraftort ist immer so, ich finde es super positiv besetzt, ne? Also es ist, man spürt es direkt, ne? Und ich würde auch sagen, eigentlich müsste doch jedes Büro ein Kraftort sein, ne? Und gleichzeitig habe ich irgendwie so überlegt, gibt es auch Unternehmen, die so ein bisschen von diesem Wohlfühlen vielleicht tatsächlich weg wollen, ne? Also ist das was ihr auch mal wahrnehmt, wo es dann doch tatsächlich einfach um effizientes, konzentriertes Arbeiten primär geht und man sagt, wir brauchen hier kein Moos an der Wand oder wir brauchen keine bunte Farben, sondern wir wollen tatsächlich, ne, irgendwie so sehr cleane, sehr irgendwie funktionale Strukturen und das ist alles, was wir am Ende so ein bisschen im Fokus haben. Gibt es das heutzutage eigentlich noch oder gibt es das nicht mehr?
Also ich habe einen Kunden aktuell, wo genau das Thema ist, die befinden sich auch gerade in so einer Generationenübergabe, wo gerade die Senior-Geschäftsführung ja die Ansicht hat, Sofas ja, aber wer sich dann mal 10 Minuten aufs Sofa setzt, um nichts zu tun, der muss sich dafür auch eine Pause eintragen. Na, also bitte nicht in der Arbeitszeit, in der Arbeitszeit wird gearbeitet. Ganz klare Formulierung. ich konnte die Begründung auch total nachvollziehen von ihm, aber es war halt auch ganz klar, dass für ihn Arbeiten auf einem Sofa keine Arbeit ist, beziehungsweise dass der Denkprozess nicht produktiv ist. Das Schöne da war wirklich, dass wir darüber gesprochen haben, auch die Mitarbeiter einbezogen haben und letztendlich wird es Sofas geben, die auch in der Arbeitszeit genutzt werden können, also da eine gewisse Offenheit war. Aber es hat mir nochmal gezeigt, dass einfach auch so dieses dieser Gedanke für viele einfach, ja, Arbeit ist halt etwas, die Zeit, in der ich aktiv produziere, in der ich am Computer sitze und ne, ein Ergebnis produziere. Und ja, das davon wegzukommen, ist einfach für viele noch ein großer Schritt, sich dann nachher die Ergebnisse anzuschauen. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Schritt begleiten oder beobachten darf. Ja.
Und man dann vielleicht dann doch manche Zuordnung so ein bisschen wieder auflösen und aufweichen kann. Ne? Auch das scheint ja so ein bisschen Teil des Prozesses zu sein. Ne? Bestimmte Elemente vielleicht dann, die vielleicht eine Anmutung haben, das höre ich bei dir so raus, Martina, ne? Dieses Sofa oder diese Ecke, wo man denkt so, na, wir wollen ja hier jetzt nicht einen Ruheort schaffen, aber am Ende vielleicht irgendwo dann auch in eurer Rolle auch begründen zu können, so nee, es geht hier nicht um Ruhe, sondern das hat am Ende, es ist Teil des Leistungsprozesses so, ne? Und das ist irgendwo auch ein menschliches Bedürfnis, was am Ende wieder irgendwo auch natürlich vielleicht Austausch fördert, ne? Regeneration fördert, ne? Oder ein Rückzugsort ist, wo Menschen tatsächlich am Ende des Tages vielleicht dann insgesamt dann doch irgendwo auch bessere Leistung bringen, ne? Wenn sie das für sich vorfinden und haben und nicht nur den weißen, eckigen Tisch vielleicht in einem großen Raum. Natascha, was sind so deine Erfahrungen?
Ich finde es absolut legitim, wenn ein Unternehmen sagt, unsere Werte sind eben Struktur, Leistung, Kontrolle, was auch immer. Und wir übersetzen das auch genauso in den Raum. Und bei uns gibt es keine Sofas, sondern wir haben eben noch Wände und kein Open Space. Weil letztendlich zieht das Unternehmen dann genau die Mitarbeiter an, die das auch so sehen und die diese Struktur und Leistung brauchen. Und das ist, finde ich, das Wichtige. Einfach nicht im Außen was zu faken, was man nicht ist, sondern ganz klar dazu stehen und zu sagen, für uns bedeutet New Work, wir haben ganz viele Wände, weil das sind wir.
Auch da wieder, ne? Also man merkt, für sich selber die Klarheit zu haben, wer bin ich, wer möchten wir sein, was so ein bisschen unsere DNA natürlich irgendwie einerseits scheint irgendwo natürlich erstmal so der Anfang zu sein, auch natürlich mitarbeitende Bedürfnisse oder Bedürfnisse von Mitarbeitenden irgendwie auch wahrzunehmen, scheint so ein wichtiger Punkt zu sein. Und gleichzeitig frage ich mich, wenn es jetzt um Mitarbeiterbedürfnisse geht, und darüber wird ja auch viel gesprochen, so im New Work-Kontext, wo muss man da vielleicht irgendwo auch mal die Grenze setzen und sagen, das sind Bedürfnisse, die können wir berücksichtigen, aber das sind vielleicht auch gewisse Bedürfnisse, die können wir oder wollen wir vielleicht im Zweifel auch nicht berücksichtigen, ne? Weil es am Ende vielleicht auch gar nicht ins Gesamtkonzept passt oder weil man vielleicht am Ende irgendwo auch merkt so, naja, es ist schön, wenn wir jetzt so eine Gaming-Ecke hätten und vielleicht würden sich da 2-3 Leute drüber freuen, aber es ist wiederum am Ende nichts, was jetzt vielleicht zu uns und unserer Arbeitsweise passt oder wovon wir überzeugt sind. Also bis wohin würde man Bedürfnisse abfragen und wann und wie würde man vielleicht auch Grenzen setzen in so einem Prozess, ne, des Bürodesigns in dem Sinne? Was sind da eure Erfahrungen?
Man wird nicht 100% der Mitarbeiter glücklich machen können. Man wird auch nicht jeden Wunsch erfüllen können. Das ist utopisch, das zu erreichen. Und wenn man das weiß und dann immer diesen Nordstern, die Vision, die Ziele des Unternehmens vor sich hat. Was wir immer machen, ist zum Beispiel am Anfang ein Gespräch mit der Geschäftsführung, mit der Führungskräften und stecken Leitplanken ab. Wir sprechen über das Ziel, über die Vision und stecken die Leitplanken ab, in welchen wir uns bewegen können und sollen. Und das können Leitplanken sein, die zum Beispiel das hybride Arbeiten regeln, die sagen, mehr als 2 Tage die Woche Remote machen wir nicht. Es können auch Leitplanken sein, die zum Beispiel regeln, wer kriegt ein Einzelbüro oder nicht oder dürfen wir das mit dem Team besprechen und solche Sachen. Und daran hält man sich dann natürlich, wenn man das vorher auch so vereinbart hat. Plus, man sollte immer, wenn man das Ziel vor Augen hat, geht es darum, den Menschen in seiner Arbeit zu stärken und nicht darum, einen Vergnügungstempel zu bauen. Also letztendlich soll es dem Unternehmen der Arbeit gut tun und den Menschen diese Arbeit zu verrichten. Und ich glaube, da muss man dann irgendwie immer noch mal gucken, was unterstützt das Team, vielleicht auch beim Teambuilding, vielleicht auch bei den Erholungsphasen, wie auch immer. Also es geht jetzt gar nicht darum, immer nur zu arbeiten, aber was zahlt aufs Ziel ein? Und dann setzen sich die Grenzen relativ schnell.
Ja. Ja, ich finde es gerade so in der aktuellen Zeit auch wieder, ne, wir sind beim Thema Fachkräftemangel beispielsweise, ne, also wo man natürlich merkt, hey, wir wollen Dinge tun, um die besten Talente irgendwie auch zu gewinnen. Das ist irgendwie so ein Riesenthema. Natürlich irgendwie auch die junge Generation, was sie möchte und wie sie arbeiten möchte. Und gerade so dieses Gefühl, wir probieren die Mitarbeitenden und die Wünsche so sehr zu verstehen und vielleicht auch so sehr zu erfüllen, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch eine Auswirkung hat am Ende, vielleicht wie so ein Büro gestaltet wird. Und ob man vielleicht am Ende merkt, dass es, ob es überhaupt noch funktional ist oder nicht, ne? Oder man vielleicht tatsächlich, auch das passiert ja häufig, Bedürfnisse in so einem Prozess erfragt hat, die man umsetzt, aber am Ende gar nicht genutzt werden, ne? Also man hat Dinge ins Büro gesetzt und geschaffen, weil zwei Leute mal gesagt haben, wir wollen diese Sofaecke dort haben oder wir wollen diesen Meditationsraum unbedingt haben. Am Ende nutzt ihn vielleicht dann keiner, ne? Bis wohin seid denn ihr da vielleicht irgendwo auch in eurer Rolle oder seht ihr auch eure Rolle, da beratend oder Erfahrung weiterzugeben, ne? Was am Ende wirklich genutzt wird und wie es genutzt wird? Sind es Dinge, wo man Einschätzungen weitergibt oder ist da jedes Unternehmen so unterschiedlich, dass man sagt so, naja, am Ende geht es vielleicht sogar viel mehr darum zu überlegen, wie kriegen wir es mit Leben gefüllt, als jetzt zu sehr zu überlegen, was hat vielleicht woanders nicht funktioniert? So, was ist da eure Erfahrung, Natascha?
Im Grunde genommen, wenn ich Erfahrungswerte habe, die ich teilen kann, dann erzähle ich die Geschichte von anderen Unternehmen, was also wozu A geführt hat, wenn wir das so umgesetzt haben. Letztendlich ist es, denke ich, wichtig zu verstehen, dass, wie du ja eben schon gesagt hast, wenn zwei ihre Wünsche äußern, dass dann schon geschaut werden muss, ist das für das Kollektiv sinnvoll? Weil jetzt von 1000 Mitarbeitern jeden einzelnen Wunsch umzusetzen, denke ich, ist nicht sinnvoll. Also das eine ist das Kollektiv und das andere ist wirtschaftlich. Das heißt, es muss auch nochmal drauf geschaut werden, ist das wirtschaftlich, ist das sinnvoll und bringt uns das dann tatsächlich weiter in dem Fall. Und wie Martina ja schon gesagt hat, klar, die Leitplanken müssen gesetzt sein. Wobei bei den Leitplanken gebe ich auch gern Empfehlungen aus Erfahrungen ab, weil die Leitplanken eben manchmal lauten, Homeoffice gibt's bei uns nicht. Und das finde ich dann wiederum schwierig.
Also Leitplanken braucht es am Ende irgendwo auch. Und natürlich gleichzeitig vielleicht irgendwo auch die Grenze, die man mal setzt, so was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und so ein bisschen meinte ich auch gerade, am Ende, wenn das Büro da ist, vielleicht so ein Jahr später, stehen wir trotzdem vor der Frage, was jetzt und wie füllen wir das Ganze mit Leben, ne? Wie kriegen wir da Leben in die Bude rein? Wie viele wahrscheinlich Büros gibt es so, ne, in Deutschland, wo ich so das Gefühl habe und auch wo ich Kontakt habe, die haben sich richtig Mühe gegeben, da ein richtig, richtig schönes Büro hinzuzimmern und dann stehen so viele schöne Flächen am Ende vielleicht auch leer und nicht nur schöne Flächen, vielleicht auch sogar sehr funktionale Flächen, weil, keine Ahnung, nicht die Motivation da ist oder vielleicht dann doch nicht die Bedürfnisse getroffen worden sind oder die Menschen vielleicht auch ein bisschen zu bequem geworden sind, man weiß es ja nicht, woran es so liegt. Und trotzdem finde ich, ist eine Frage, die mir tatsächlich oft gestellt wird, auch von vielen Führungskräften, was können wir denn tun, auch so als Führungskräfte vielleicht, ne, um auch so ein Team vielleicht dahin zu bekommen, die Möglichkeiten, würde ich mal sagen, die da sind, noch mehr zu nutzen. Also vielleicht auch nochmal anders formuliert, wie kriegen wir am Ende das, was vielleicht an Möglichkeiten da ist, auch mit Leben gefüllt? Was würdet ihr da empfehlen? Ist das auch eine Frage, die am Ende solchen Prozess kommt? Ne? Wie füllen wir das jetzt mit Leben? Und wenn ja, was würdet ihr sagen, was kann man da tun?
Egal wie schön das Büro ist, ein schönes Büro wird niemals ausreichend Sog haben, um die Mitarbeiter wirklich alleine ins Büro zu ziehen. Und dafür sagtest du gerade schon, gibt es diverse Beispiele, wo ganz tolle Büros umgesetzt sind, die trotzdem leer stehen. Das heißt, ein schönes Büro alleine wird nicht reichen. Gleichzeitig ist es aber auch so, es ist ja eine sehr persönliche Entscheidung, im besten Falle gehe ich ins Büro oder nicht. Und es müssen auf der einen Seite schon ganz schön viele Dinge in der Waagschale liegen, damit ich mich eine Stunde lang durch den Verkehr quäle, um ins Büro zu fahren. Und das mache ich nicht, wenn auf der anderen Seite irgendwie eine lichtgraue, einsame Bürowüste auf mich wartet, in der ich dann auch noch permanent in meiner Konzentration unterbrochen werde. Das heißt, ich brauche erstmal ein Büro, was funktioniert, was attraktiv ist, was gegen diesen Konkurrenten Homeoffice bestehen kann. Was meine Erfahrung mir einfach gezeigt hat, das reicht alleine nicht. Wir brauchen darüber hinaus Regeln, Routinen, Möglichkeiten, wirklich das Leben reinzuholen. da sehe ich immer zwei Sachen. Das eine Thema ist wirklich Events, Routinen. Was immer zieht, ist Essen. Erstaunlicherweise eine gute Kantine, die dann auch noch umsonst ist, zieht anscheinend immer. Aber es hilft auch, wenn ich verstehe, welche Vorteile habe ich denn im Büro. Nämlich so die Basics der Kommunikationslehre verstehe. Es gibt, Paul Watzlawick sagt ja mal, ich kann nicht kommunizieren. Gemeint ist, auch wenn ich nicht spreche, sende ich eine Nachricht. Und de facto ist es wohl so, dass etwa 7-8% einer Botschaft rein durch den Inhalt vermittelt werden. Ich glaube, 38% durch die Tonalität und über 50% durch meine Gestik und Mimik. Und wenn wir uns jetzt diese kleinen Teams-Kacheln anschauen, erkennen wir auch sofort das Problem. Das heißt, sobald ich Themen habe, die extrem emotional sind, und das kann ein Projekt sein, was mir einfach am Herzen liegt, oder ich sitze in der Sackgasse und brauche Hilfe, hilft es mir total, über alle drei Kommunikationskanäle zu kommunizieren und das dann auch wirklich live vor Ort oder aber in einem hybriden Setup, was so perfekt ist mit großen Bildschirmen und so weiter, dass es das kompensiert. Und wenn ich sowas verstehe, weiß ich, wann es macht es Sinn, ins Büro zu kommen. Genauso wie Kreativität. Es ist möglich digital, es ist alles digital abbildbar, aber es ist ein Aufwand. Und wir sehen das an Unternehmen, die eben fully remote arbeiten. Die stecken ganz schön viel Aufwand, Geld und Zeit in die digitale Kommunikation, um da die Kultur zu etablieren. Wenn ich das nicht mache, dann sollte ich das Büro nutzen, um genau das zu kompensieren und genau das zu erreichen. Und wenn ich dann sage, okay, für die und die Meetings, für die Anlässe, für die Events komme ich ins Büro, dann ist das zwar ein Stück weit ein Zwang, aber es macht Sinn. Es ist nicht die zwei Tage, die ich kommen muss, sondern ich komme zu bestimmten Anlässen, wo ich verstehe, dass diese Anlässe mir zu besserer Arbeit verhelfen oder aber auch dem Team. Und auch da muss man manchmal sagen, es geht letztendlich meistens darum, wie kann ich dem anderen helfen, wie kann das Team bessere Ergebnisse führen und nicht, was ist für mich heute das Praktischste.
Ich finde ja gerade so diesen Punkt, gibt man Regeln, Richtlinien, irgendwelche Guidelines am Ende vor, ne? Oder definiert man diese auch als Team? Gibt es irgendwas, wo wir am Ende sagen, uns auch als Team oder vielleicht tatsächlich auch als Unternehmen, ne, wiederum drauf committen und sagen, daran probieren wir uns zu halten, wenn es irgendwie auch um unsere Arbeitsweisen geht? Und gleichzeitig erinnere ich mich, Martina, an deine Aussage von Anfang, Quoten wiederum, ne, ist etwas, was ja scheinbar kontraproduktiv ist. Also wenn wir jetzt ganz konkret vorgeben, so hatte ich das verstanden, ne, kommen jetzt irgendwie 3 Tage die Woche, irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kommen alle ins Büro, was am Ende vielleicht gar nicht zu mehr Zufriedenheit oder auch Leistung führt. Wie würde man denn zum Beispiel an solche, ich nenne es jetzt einfach mal so Teamregeln, ne, oder vielleicht irgendwo auch Guidelines, die man sich so setzt, rangehen? Wie könnte so ein Prozess auch aussehen, um zu überlegen, so vielleicht ganz im Sinne des Activity-Based Workings, wie wir auch als Team und wenn man es jetzt mal vielleicht nur auf so ein Team auch beschränkt, arbeiten wollen, ne? Wie könnte da so eine Führungskraft rangehen aus eurer Erfahrung?
Das Wichtige ist, dass die Führungskraft es vormacht, weil immer wieder erlebe ich, dass dann da was festgelegt wird und die Führungskraft ist der Meinung, für sie gilt es nicht. Das wird dann natürlich schwierig, ja. Oder eben auch dieses klassische, das Sofa wird nicht genutzt, weil die Führungskraft einmal einen blöden Spruch bringt, ja. Das funktioniert nicht. Also es ist ein Vorleben, es ist ein auf Augenhöhe miteinander. Wir legen das fest und dann gilt das aber auch für alle. Ja, ansonsten ist das wieder so ein bisschen Machtspielchen, was dann da passiert, wenn das für die Führungskraft nicht gilt.
Ja, also es ist schön einerseits, wenn man die Möglichkeiten hat, aber wenn das irgendwo nicht authentisch sich im eigenen Verhalten wiederfindet, dann wird das Team natürlich auch clever genug sein, das zu sehen und für sich zusammenzurechnen. Martina, was glaubst du, was kann helfen?
Ich finde, es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass Freiheit und Autonomie nicht Chaos bedeutet. Und je mehr Freiheit ich möchte, desto klarere Regeln und Guidelines, so nennen wollen, brauche ich. Und das heißt nicht, dass es eben strikt vorgegebene Anwesenheitstage sind oder dass ich sage, für die Nutzung muss jeder in diesem Team den und den Schreibtisch benutzen oder den Raum benutzen, weil da haben wir wieder die individuellen Bedürfnisse, die viel wichtiger sind. Aber ich brauche Regeln, auf die ich mich verlassen kann, weil jede Regel, an die ich mich halte und an die sich meine Kollegen halten, bieten mir auch einfach eine Verlässlichkeit, eine Stabilität und dadurch auch die Freiheit, die ich mir nehmen kann. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, und das mache ich in jedem Projekt am Ende in so Guideline-Workshops. Entweder geht es dann um den Raum und die Raumnutzung und die Anwesenheit. Es kann aber auch, wenn es um Kommunikation geht, um Kommunikationskanäle gehen. Welche Kanäle nutze ich wann? Wie ist die Erreichbarkeit und sowas? Weil ich mich dadurch einfach auch auf meine Kollegen besser verlassen kann. Und es ist ja heutzutage einfach so, für die meisten Dinge, die wir im Arbeitskontext haben, haben wir eigentlich einen Overload. Wir haben zu viele Tools, zu viele Kommunikationskanäle, zu viele Möglichkeiten. Und wenn ich dadurch gewisse Regeln einfach das ein bisschen so wie die systemische Müllabfuhr betrachte, ne? Gucken, was brauche ich denn wirklich noch und wie kann ich es verringern, wie kann ich es kompensieren, das ist meistens ein Vorteil, den viele auch verstehen und wo sie dann sehr froh um solche Regeln sind, weil es dann unterm Strich nachher einfach entspannter, einfacher und klarer wird.
Ja, also auch so ein bisschen Komplexität verringern, ne? So für alle. Wir haben so viele Entscheidungen, die wir so treffen, sowieso natürlich qua unserer Rolle und unserer Jobs. Und wenn ich jetzt auch noch überlegen muss, welche Tools ich wann, wie, wo, an welchem Ort nutze, wann ich ins Büro fahre, wer wann da ist, das sind ja ganz, ganz viele Tabs, die so auch in unserem Kopf einfach dann permanent offen sind. Also ich finde auch, da Klarheit zu schaffen, kann total helfen. Und ich dachte auch gerade so daran, natürlich manchmal auch, und auch wenn es ein bisschen blöd klingt, aber Menschen zu ihrem Glück auch mal bisschen zu zwingen, in Anführungsstrichen, ne? Also ich finde gerade jetzt so über die Pandemie und mit viel hybride Arbeit, mit viel Homeoffice-Arbeit, bin ich mir manchmal gar nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt noch so dieses Gefühl haben, was bedeutet richtig gute Zusammenarbeit an einem Ort und wie fühlt sich das auch an, ne? Und wir können, glaube ich, relativ schnell so in so eine Bequemlichkeit kommen und sagen, nee, möchte ich nicht, weil ist mir zu weit und ich komme einmal die Woche und genau an dem Tag, wo ich komme, sind dann aber die 5 anderen nicht da und wir erleben nie diesen Moment, ne, wo mal alle da sind, wo wir mal wieder gemeinsam in so einen Flow kommen und wirklich merken so, oh wow, irgendwie so fühlt sich das an, zusammenzuarbeiten in einem Raum und das schaffen wir, ne, und das macht das mit uns. Und da finde ich auch so, in einer Führungsrolle vielleicht zu überlegen, welchen Rahmen kann man auch schaffen, um solche Momente zu ermöglichen, ne? Nicht nur zu erzwingen, aber vielleicht immer mal zu ermöglichen und dementsprechend vielleicht, ne, wie ich meinte, auch die Teams so ein bisschen zu ihrem Glück hier und da mal zu zwingen mal wieder. Und wenn es dann nicht funktioniert, ne, und das kann ja immer so ein Experiment sein, Test and Learn, wenn es nicht funktioniert oder dann doch der Weg zu weit ist, ne, oder kein Bedürfnis in dem Sinne befriedigt, kann man es ja auch wieder verändern.
Ich habe mal irgendwann die Zahl gehört, dass sich das gesamte Wissen der Menschheit weltweit alle 70 Tage verdoppelt. Das heißt exponentiell, alle 70 Tage verdoppelt sich das gesamte Wissen. Und das zeigt eigentlich nur, in was für einer unglaublich schnelllebigen Welt wir gerade leben. Und diese Utopie, ich meine Gebäude, gerade Büros, bauen wir für 50, 70, 80, teilweise über 100 Jahre. Auch wenn wir dann den Innenraum umbauen, waren die für 20 Jahre geplant. Und davon ein Stück weit sich zu verabschieden, dass unsere Arbeitsweise in 20 Jahren noch genauso ist wie heute, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das zu berücksichtigen, auch in der modernen Büroplanung, ne, dass man vielleicht weggeht von vielen statischen Wänden und mal guckt, was für Möglichkeiten, Alternativen gibt es denn heutzutage auf dem Markt. Es gibt unfassbar gute Akustikvorhänge, die nahezu eine Wand ersetzen können. Es gibt Möbel, die als Raumtrenner genutzt werden können, die ich aber einmal eben verschieben kann. Und auch eine Vorhangschiene ist schneller mal eben umgesetzt als eine ganze Wand. Und so diese Flexibilität, wo möglich und wo sinnvoll, einfach zu nutzen, um einfach ja diesen Testraumbüro immer wieder anpassen zu können.
Ich finde es einen richtig, richtig spannenden Punkt, ne? Weil ich dachte auch gerade so ein bisschen seid ihr ja eigentlich Brückenbauerinnen für die Zukunft, ne? Also ihr denkt über Dinge nach, über Aspekte nach, die ja im besten Fall 3, 5, 10, 15 Jahre von heute an irgendwie relevant sind und relevant werden, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Genau deswegen, ne? Weil so ein Büro lässt sich halt nicht in einem Tag bauen, ne? Und wenn so ein Büro mal da ist, dann ist das nicht irgendwie 2 Wochen später wieder weg oder einmal umgebaut. Natürlich baut man vielleicht auch Büros ein bisschen flexibler heutzutage, dass es gewisse Möglichkeiten gibt. Aber an sich überlegt man natürlich sich schon sehr, sehr gut, wo geht denn die Reise hin, ne? Wo ist so ein bisschen die Zukunft der Arbeit? Natascha, vielleicht auch noch in deine Richtung gefragt, wenn du so überlegst, was sich heute vielleicht jetzt schon in den Projekten, die du heute betreust, widerspiegelt, was so die Zukunft der Arbeit vielleicht auch angeht. Ne? Was sind so Elemente, was sind so vielleicht Aspekte, die du wahrnimmst, wo ihr euch heute schon Fragen stellt, vielleicht auch ne, zur Zukunft der Arbeit, die sich auch jetzt schon definitiv irgendwie auch in so ein paar Projekten und Büroplanungen wiederfinden. Ne? Worüber macht man sich heute Gedanken, was wahrscheinlich erst, weiß nicht, in 3, 5, 10 Jahren irgendwie noch zunehmend relevant werden wird?
Ja, vielleicht erst noch kurz zu dem Thema, dass ich es echt spannend finde, dass wir ja im Grunde genommen immer aus der Vergangenheit lernen. Also wenn wir uns die alten Büros anschauen und dann gucken, okay, was ist daraus entstanden? Da gab es Burnout, Depression, wird vielleicht nicht immer so thematisiert, ist aber Fakt. Das heißt, um das zu vermeiden, schauen wir, okay, die Büro werden ergonomisch oder die Büros werden ergonomischer. Wir schauen, dass eben die Mitarbeiter die Flexibilität haben. Also alles, was der Mitarbeiter braucht, um sich wohlzufühlen und um perfekt performen zu können. Und wenn wir so in die Zukunft schauen, was ja jetzt schon ganz präsent ist, ist dieses ganze Augmented Reality, was auch immer. Später setzen wir uns Linsen ein und sehen dann, die Schränke sind beschriftet, es gibt Wegweiser und das mit Kontaktlinsen. Das ist, denke ich, so die Zukunft, dass wir einfach on top ein Tool bekommen mit Informationen, ohne jetzt diese dicke Apple-Brille aufzuhaben, sondern irgendwann sind es die Kontaktlinsen. Und letztendlich gar nicht als Overload oder Überforderung, sondern alles, was wir haben, also auch die KI soll ja Unterstützer sein. Es ist nicht so, dass es uns krank machen soll. Davon wollen wir ja wegkommen. Aber das sehe ich so in Zukunft, dass das auch noch Einzug halten wird in die Büros. Oder dass wir dann eben uns mit jemandem unterhalten, als würde er uns gegenüberstehen in 3D. Er befindet sich aber gerade vielleicht in einer ganz anderen Stadt.
Also wirklich letztlich Gebäude, Büros verschmelzen mit Technologie. Ne? Das ist es ja am Ende nochmal viel, viel mehr. Mhm. Also und macht aus meiner Sicht ja auch total Sinn. Ne? Also wir sehen diese schnelle technologische Entwicklung und das wird sich bestimmt auch noch viel, viel mehr letztlich in den Gebäuden oder Büros wiederfinden. Total spannend. Martina, woran glaubst du so oder was beobachtest du auch schon?
Ich finde es total spannend, wenn wir uns überlegen, dass ja das heutige Büro und der heutige Arbeitsplatz komplett auf den Schreibtisch ausgerichtet ist. Alle Abstandsflächen, Wegeflächengrößen beziehen sich ja auf einen klassischen Bildschirmarbeitsplatz. Und das Spannende ist ja, wenn wirklich diese Brillen irgendwie kommen, die werden kommen, es wird noch einige Jahre dauern und sehr viele Jahre, bis die wirklich in der Masse Einzug gehalten haben. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Zeit. Und dann ist auf einmal unser Schreibtischarbeitsplatz, wie wir ihn kennen, eigentlich obsolet. Und die Frage ist dann, was kommt dann und wie ändert sich dann das Büro? Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht was, was in den nächsten 5 oder 10 Jahren in der Masse verbreitet sein wird. Dafür sind wir zu träge und zu gewohnheitsliebend. Aber das ist eine Entwicklung, die ich wirklich hochspannend finde, weil das dann eine elementare Veränderung für die Büros bedeuten wird.
Ich dachte auch gerade so, ist vielleicht jetzt ein bisschen witzig gemeint, aber eigentlich müssten die ganzen Dinge nicht mehr so gut aussehen, weil sie sehen ja durch die Brille dann gut aus. Ne? Also wir könnten wieder ein bisschen sparen, ein bisschen Material sparen.
Das ist aber traurig.
Einfach weiße Wände und Holztische, die dann durch die Brille ein bisschen besser aussehen. Nochmal so ein bisschen vielleicht als kleiner Call to Action. Es wird bestimmt viele UnternehmerInnen, Führungskräfte, auch CEOs geben, die vielleicht gerade auch zuhören und sich denken so, ja, ich beschäftige mich tatsächlich gerade so ein bisschen mit der Zukunft meines eigenen Büros, des Büros, das wir im Team haben oder nutzen. Und mir fehlt vielleicht tatsächlich so dieser erste Schritt, diese ersten 2, 3 Fragen, die ich mir vielleicht nochmal so stellen sollte, bevor ich losgehe. Wenn sich da gerade Unternehmen auf den Weg machen, was sind denn so vielleicht auch nochmal zum Abschluss 1, 2 Fragen, die man sich vielleicht auch zum Beginn eines solchen Prozesses ne, in die Zukunft des eigenen Office vielleicht mal stellen sollte? Welche Fragen wären aus eurer Sicht da besonders wichtig?
Mir kommen direkt die 2 Fragen in den Sinn, wer sind wir und wo wollen wir hin? Und das dann aber eben gemeinsam mit dem Team zu erarbeiten. Also wofür treten wir an? Was ist unser Leitstern? Was ist unsere Vision? Und was ist das Ziel? Auch insbesondere, was soll das Büro können? Was gibt uns das Büro an Mehrwert?
Was sind denn wirklich die Probleme, die wir gerade haben, die wir beheben wollen? Und was ist unsere Vision, wie wir in Zukunft arbeiten wollen? Auch wie wir zusammenarbeiten wollen? Und wenn ich das beides habe, dann kann ich mir einen Fahrplan erstellen, in welchen Bereichen denn überhaupt ich tätig werden muss und welche Bereiche dafür relevant sind. Ist es das Büro? Wenn ja, was bedeutet das fürs Büro? Wie sehen wir das? Was ist unsere Strategie? Ich glaube fest daran, dass das Büro auch in Zukunft weiter ein ganz elementarer Bestandteil sein wird. Aber in welchem Maße und wie? Das ist genau Aufgabe dann eines Unternehmens, gemeinsam im besten Falle mit dem Team das zu erarbeiten und das herauszufinden.
Also man merkt schon, es geht sehr, sehr viel um auch erstmal Klarheit, ne? Auch im eigenen Unternehmen, Klarheit für die eigenen Arbeitsweisen, Klarheit für die eigenen Arbeitstypen, Bedürfnisse, aber vor allen Dingen jetzt am Ende auch nochmal so diese strategische Klarheit finde ich total, total wichtig und entscheidend. Wer sind wir, wo wollen wir hin? Sich natürlich auch mit diesen Fragen mal zu beschäftigen in einer Welt, die vielleicht tatsächlich auch erstmal zunehmend komplex wird und auch viele, viele Möglichkeiten bietet. Ich glaube, das haben wir heute auch gesehen in unserem Gespräch, dass natürlich irgendwo auch das Büro der Zukunft erstmal viele Möglichkeiten bietet und wie wichtig auch diese Orientierung und Klarheit erstmal ist. In dem Sinne, Martina, Natascha, vielen, vielen Dank für eure Einblicke mal in euren Alltag, muss man ja fast sagen, und vor allen Dingen aber auch in die Zukunft von Büros, von Workspaces, was uns da noch so erwarten kann. Ich finde es super, super spannend, weil man heute schon merkt, ihr arbeitet wirklich an Themen, die werden uns wahrscheinlich in den nächsten 3, 5 bis 10 Jahren tatsächlich erst auch nochmal so hier so richtig natürlich irgendwo dann begleiten. Das sind ja wirklich so langfristige Themen, die aber ein super, ja, wichtiger Eckpfeiler für unser Arbeitsleben sind. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke und hoffentlich bis ganz bald.
Danke euch, bis dann. Ciao.
Vielen Dank dir. Tschüss.
Ja, und das war unser Leading Well Talk auch schon wieder heute mit Martina Rahmfeld und Natascha Ninitsch. Ja, ich finde es einfach total spannend, mir vorzustellen, wie sich auch unsere Büros in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten weiterentwickeln werden und welche Rolle sie vielleicht auch in Verbindung mit neuen Technologien für unsere Zusammenarbeit spielen können. Besonders in der aktuellen Zeit zeigt sich für mich einfach sehr, sehr deutlich, dass es natürlich weiterhin auch Orte braucht, die uns zusammenbringen, die Verbindungen auch stärken und auch kreatives Arbeiten ermöglichen. Ja, wenn dir die Folge mit Martina und Natascha gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit einer Kollegin oder einem guten Freund. Und wenn du unsere Arbeit hier im Podcast unterstützen möchtest, dann lass uns doch gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass diese Gespräche und Impulse noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support und auch vielen Dank, dass du ein Teil unserer Leading Well Community bist. Bis ganz bald hier im Podcast, dein Benjamin.